Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Es geht mir vor allem um die Sache der Wirtschaftsjournalisten und ob die uns nicht falsche Rollenvorbilder präsentieren tagtäglich.
Nach Redaktionsschluss machen wir uns hier immer ein paar Gedanken, wie es um den Journalismus und die Medien in Deutschland bestellt ist. Mithilfe unserer Hörerinnen und Hörer. Ich bin Brigitte Beetz aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks und Matthias Stacher hat uns geschrieben. Matthias Stacher, hallo, Sie haben ein Anliegen, das Sie mit uns gerne diskutieren möchten.
Es geht darum, dass wir ja bei Unternehmen, die dann immer sehr große Gewinne einfahren oder in Anführungszeichen erfolgreiche Personen, die dann immer so ja, hochgepusht werden. Oh, Jeff Bezos hat wieder so und so viele Millionen verdient innerhalb einer Sekunde. Und dass das eigentlich so ja, antisolidarisch ist, würde ich es sagen.
Er gilt als zweitreichster Mensch der Welt, Amazon-Gründer Jeff Bezos.
Bezos hatte Amazon aus einem Versandladen für Bücher zum größten Online-Händler der Welt gemacht und sich selbst zum zweitreichsten Bewohner des Planeten.
Wie Berechnungen des Finanznachrichtendienstes Bloomberg ergeben, besitzt Bezos 105 Milliarden Dollar.
Die Corona-Pandemie hat Bezos sogar noch reicher gemacht.
Das heißt, es werden Leute hochgejazzt, die es vielleicht gar nicht verdienen und werden dann zu falschen Vorbildern gemacht in der Berichterstattung?
Genau, das ist so mein Gedanke und ich freue mich eben sehr, dass wir hier diskutieren dürfen darüber, weil ja, das eigentlich eine sehr einseitige Betrachtung ist dessen, was draußen in der Welt vor sich geht.
Das heißt, wir ja, beten das Geld zu sehr an als Medien, als Journalisten?
Das ist eben die Frage, der wir heute am besten mal auf den Grund gehen sollten, meiner Meinung nach. Denn es geht darum, was wollen wir denn eigentlich? Also wollen wir wirklich, wie vorhin genannt, Jeff Bezos hochjazzen, also einfach wirklich wieder in den Mittelpunkt stellen und ihn so als Helden feiern? Oder wollen wir auch damit sagen, das ist jemand, der sehr viel Geld verdient, aber der dabei natürlich auch seine Mitarbeiter schlecht bezahlt oder auch den Einzelhandel platt macht und so weiter und so fort. Also diese ganzen mehrperspektivischen ja, Kollateralschäden, die man da eigentlich noch mit einbeziehen müsste.
Nun bin ich ja selber keine Wirtschaftsjournalistin und kann das jetzt auch nur als Medienkonsumentin bewerten. Das kommt mir schon auch manchmal so vor als Feierer der Wirtschaftsjournalismus. Vor allem die Reichen und Erfolgreichen, so im Sinne erfolgreich, im Sinne von Geld verdienen. Markus Brauk ist Wirtschaftsjournalist und zwar beim Spiegel sogar Ressortleiter. Herr Brauk, würden Sie sich diesen Schuh anziehen?
Erstmal hallo, Herr Stache, Frau Beetz, grüß Sie. So würde ich ihn nicht anziehen. Ich finde das sehr interessant, was Herr Stache sagt, die Beobachtung, die er macht. Ich glaube, wir beschäftigen uns in der Wirtschaft natürlich auch mit den Reichen und Vermögenden. Es gibt ja auch Magazine, die Reichenlisten mühsam recherchieren und veröffentlichen. Interessiert auch viele Leute. Das ist natürlich, finde ich, keine Anbetung erstmal per se. Weil das erstmal auch Transparenz schafft und das gehört zum Job, glaube ich, auch dazu, Transparenz zu schaffen über ökonomische Macht. Und dazu dienen diese reichen Listen auch. Und glauben Sie mir, die Menschen, die da auftauchen, sind nicht alle unbedingt happy, dass etwa das Manager-Magazin dann exakt schreibt oder vermutet meistens ja, wie viele Milliarden jemand wirklich besitzt. Von daher finde ich, das gehört im ersten Schritt erstmal dazu, auch diese ökonomische Macht einfach mal zu benennen.
Und das Zweite, was Herr Stache sagt, dass man vielleicht andere Parameter in die Berichterstattung einbezieht, wonach man dann diesen Erfolg bemisst, zum Beispiel was man für das Gemeinwesen tut?
Da bin ich 100% bei ihm. Ich glaube auch, dass wir das machen. Das wäre interessant. Ich weiß nicht, ob Sie den Spiegel in all seinen Formen als Magazin oder auch als Digitalprodukt lesen, da in die Kritik einbeziehen oder nicht. Weil wir, glaube ich, versuchen wirklich diese ökonomische Macht sehr kritisch zu sehen und zu hinterfragen und genau diese Dinge auch zu beschreiben. Also bei jemandem wie Jeff Bezos zum Beispiel ist ja ganz klar, wie er mit Arbeitnehmern umgeht, was das ökologisch bedeutet, wie das die Innenstädte verändert, den Handel verändert. Das ist ja das ureigenste Aufgabe des Journalismus, auch im Wirtschaftlichen. Ich finde nur interessant, da würde ich bei Ihnen, Herrn Stacher, mal nachfragen, wie Ihr Blick auf Wirtschaft insgesamt ist. Das klingt so ein bisschen danach, dass dieses Geldverdienen per se erstmal was ist, wo Sie sagen, das ist als Ziel oder irgendwie die Struktur ist komisch, ist irgendwie hat einen Tacken was Unmoralisches. Und da würde ich dann doch widersprechen wollen, weil ich den Eindruck habe, dass viele Unternehmer exakt diese Fragen, die sie haben, auch haben. Und Innovation und Fortschritt und auch die Lösung von Problemen, die wir haben, ökologisch, auch sozial etc., von Unternehmern kommt. Und das haben wir, glaube ich, in der Corona-Krise gemerkt, dass Wirtschaft nicht dieses Fremde ist, sondern dass den Arbeitsplatz meines Nachbarn betrifft oder das Restaurant um die Ecke. Und nicht nur, sage ich mal, die Großunternehmen und Großkapitalisten, die Milliarden damit scheffeln. Also Wirtschaft ist, was ist nicht Wirtschaft?
Das ist ein sehr guter Punkt, denn beispielsweise früher war es ja immer die Kulturschaffenden. Heute sprechen wir von Kulturwirtschaft. Also alles wird auf einmal Wirtschaft mit, so wie würde ich es bezeichnen, mit dem Ziel, Geld oder Profit zu machen. Dabei ist aber ja Geld eigentlich nur das Mittel, um jetzt der Gemeinschaft irgendwie zum Wohlergehen zu verhelfen. Und dementsprechend ist dieses Ökonomiedenken eigentlich ein falsches und damit dann auch eben diese Bilanzierung und auch diese Konzentration auf das BIP. Für mich persönlich ist Wirtschaft ganz stark eben dieses für eine Gemeinschaft und mit einer Gemeinschaft und durch eine Gemeinschaft ein Wohlergehen oder ein Wohlstand oder zu bekommen. Und die Definition des Wohlstands ist jedem selbst überlassen.
Kritisieren Sie dann das Wirtschaftssystem, in dem wir gerade leben oder wie wir Wirtschaft allgemein verstehen, oder kritisieren Sie die Medienberichterstattung oder ist das beides?
Ich glaube, es ist beides, weil es beides zusammenhängt. Also ich muss auch sagen, dass ich mich durch mein Studium der Zukunftsforschung sehr stark natürlich mit so Transformationsproblematiken und Thematiken beschäftige und sehr stark auch mit beispielsweise den Thesen und den wunderbaren Ausarbeitungen von Dr. Maya Göpel oder auch der wunderbaren Marianne Mazzucato, die auch auf diese Narrative eingehen eben. Und ich denke, dass auf jeden Fall beides Hand in Hand geht. Ich meine, wenn wir uns beispielsweise an die endlichen planetaren Grenzen an denen orientieren und dann immer das unendliche Wachstum wollen, dann ist das ja schon irgendwie so ein Dissens, den man gar nicht auflösen kann. Dementsprechend ist das Wirtschaftssystem als solches, wie wir es heute kennen, oder die kapitalistische Marktordnung natürlich mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen. Und meiner Meinung nach, oder das ist ja auch der Kern dieses Gesprächs, ist, welche Rolle spielen die Medien darin?
Welche Narrative meinen Sie?
Die Narrative auf jeden Fall, die sich dann immer so, ja, so heroisch um diese Figuren immer wieder die gleichen quasi handeln. Also ich möchte nur darauf verweisen, dass beispielsweise, ich glaube Anfang diesen Jahres, also vor ungefähr 2-3 Wochen, kam wieder heraus irgendwie, ja, jetzt ist Elon Musk der reichste Mensch der Welt mit seinen 190 Milliarden.
Jetzt kommen wir zu einem, der auf jeden Fall im Mittelpunkt stehen will. Dieser Mann macht alles anders und er macht es wahnsinnig. Mit Milliarden schmeißt er um sich.
Der Chef des amerikanischen Autoherstellers Tesla überholte laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg den Amazon-Chef Jeff Bezos. Musks Nettovermögen liegt, rechnet man die Kursgewinne der Tesla-Aktien mit ein, bei 188,5 Milliarden Dollar.
Und das ist halt immer nur um dieses Reichsein und Geld ansammeln geht. Die andere Frage, die sich da natürlich stellt, wenn man das als Journalist schreibt, ist, welches Ziel verfolge ich damit? Was löst das bei meinem Leser aus? Für mich persönlich ist das beispielsweise eher so eine Art Abscheu, weil ich denke, dass diese Menschen natürlich das auch auf dem Rücken der Gemeinschaft austragen. Also die benutzen ja die Bildungsreserven, die ein Land hat, oder auch die Infrastrukturen, ohne dass man dafür dann zurückzahlt. Und da wären wir beispielsweise beim Thema Steuerflucht auch. Oder vermeintliche Steuerflucht, muss man ja sagen.
Aber wenn Sie dann sagen, diese Berichterstattung löst das ja schon bei Ihnen aus, dann hat doch die Berichterstattung gar nicht so sehr das Problem. Oder wie würden Sie das sagen, Herr Brauk?
Na, bei dem Punkt würde ich, was ich vorhin schon sagte, also ich finde es wichtig, dass man Macht als Journalist transparent macht, dass wir ganz klar sagen, wo die Macht in dieser Gesellschaft verteilt ist. Und da würde ich Ihnen sofort zustimmen, dass es natürlich riesige Gefahren oder wie Sie sagten, mit Vorsicht zu genießen ist. Das ist doch selbstverständlich. Das ist aber der politischen Macht auch nichts anderes. Nur, ich glaube, diese Macht wird es immer geben, diese Ballung von Macht wird es immer geben. Und ich glaube, dass es gute wie weniger gute Akteure in allen Bereichen gibt. Und das trifft für die Wirtschaft genauso zu. Also viele Unternehmer machen sich genau die gleichen Gedanken, die sie sich machen und die Maya Göpel sich macht. Dass das BIP, sage ich mal, was Sie vorhin ansprachen, als einziger Maßstab überholt ist, ist, glaube ich, ich würde schon sagen, Konsens. Die Frage ist, wie überwindet man das oder was will man eigentlich? Ich denke nur, dass wir mit so einer Dämonisierung von Wirtschaft von Kapitalismus nicht sehr viel weiterkommen. Kritik finde ich okay, aber wenn wir gleich sagen, ich darf darüber gar nicht mehr berichten, ich sollte das alles weglassen, dann frage ich mich, wo soll Journalismus dann ansetzen?
Ich sage gar nicht, dass das gar nicht in den Medien behandelt werden muss. Das muss unbedingt in den Medien behandelt werden. Ich wünschte mir nur eine mehr differenzierte Art und Weise der Herangehensweise. Wenn man sagt, in den Rankings Amazon wieder auf Platz 1 oder Saudi Aramcon, die Öl herstellen, dann würde ich mir wünschen, dass darin auch steht, zu welchem Preis eben. Also dass man sagt, naja, die bezahlen ihre Mitarbeiter schlecht oder machen den Regenwald platt oder extrahieren unheimlich viele Ressourcen aus der Erde, die damit als fossile Brennstoffe dann verfeuert werden. Und da wünschte ich mir, dass es eben einfach eine differenzierte Sicht auf die Dinge gibt, anstatt dass man immer nur sagt, ja, das ist total erfolgreich und die sind total reich, weil zu welchem Preis sind sie reich geworden?
Aber ich frage mich ja trotzdem, es wird ja durchaus das auch berichtet. Also kritisieren Sie dann, dass das nicht zusammen immer berichtet wird, so wie man auch früher mal überlegt hat, ob man bei Donald Trump immer dazu sagen muss, dass das, was er gerade gesagt hat, auch eine Lüge ist?
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich wünsche, vielleicht könnte man überlegen, ob es einen Disclaimer gibt oder ob man dem Redakteur, der Redakteurin mehr Zeit einräumt, um auch die Tragweite des Ansammelns von Reichtums oder wenn sie die wieder auf irgendwelchen Rankings aufbauen, dass man das auch zulässt und auch dafür Platz einräumt auf den Seiten in den Magazinen. Wenn wir uns mal vorstellen, beispielsweise, ich habe das mal kurz recherchiert, es gibt Anfang dieses Jahres, gab es wieder irgendwie von einem Wirtschaftsmagazin die 10 reichsten Unternehmen der Welt. Und da ist kein einziger Satz dazu da, was die alles platt machen, weil es ist vollkommen egal, weil der Wert oder dieses, was wir eben so, ja, ich will nicht sagen anbeten, aber was wir eben so herausstellen, so besonders, ist eben dann dieses Geld oder diese Macht, diese Marktmacht. Und das sollte ja eigentlich in Relation gesetzt werden mit, was heißt das eigentlich für die Leute und für die Umwelt, also die sozialen und ökologischen Fragestellungen damit andenken. Ich persönlich habe beispielsweise noch kein einziges Ranking gesehen von Unternehmen, die total erfolgreich sind, sehr guten Umsatz machen und noch Steuern zahlen. Das wäre doch auch mal eine super Sache. Und das hat, wie gesagt, auch schon eine Professor Dr. Maya Göpel gesagt.
Wäre das ein Vorschlag für Sie, das im nächsten Spiegel vielleicht umzusetzen?
Ja, die Schwierigkeit bei solchen Rankings ist natürlich immer, Sie haben... Es ist schon schwierig genug, so ein reichen Ranking zu entwickeln. Das versuchen sie ja auch. Aber alle anderen Dinge, das wird ja sehr, sehr kompliziert. Ich will mich dem gar nicht verschließen. Grundsätzlich stimme ich Ihnen zu. Also wir machen kein Ranking. Also deswegen, das ist nicht so unsere, also im Spiegel machen wir jetzt kein Ranking von Unternehmen. Wir berichten darüber, wenn das andere machen. Das ist wohl wahr. Aber wir gehen dem nach und schauen uns genau diese Fragen, also da fängt für mich der Wirtschaftsjournalismus ja auch an und für meine Kollegen, genau da, wo sie sagen, was passiert da eigentlich, wie wird dieses Geld verdient, welche Macht bedeutet das, wo sind die Probleme, also was ich zum Beispiel so ein Fall wie, ein eklatanter Fall wie Wirecard, der ist natürlich wie gemacht für uns, den auszurecherchieren und das ist ja ein Paradebeispiel von, sag ich mal, fehlgeleitetem Kapitalismus.
Beginnen wir mit Wirecard.
Man kann nicht verhehlen, dass Wirecard wirklich eine tolle Aktie ist und deswegen sprechen wir auch heute darüber.
Insgesamt heute ein kräftiges Plus wieder bei der Aktie von über 9%.
Da gab es noch reges Kaufinteresse, trotz des bisher ja enormen Kursverlaufs.
Also die Anleger sind ganz begeistert von diesem Papier.
Wie kann das sein, dass so eine Bude so lange als Deutschlands Tech-Zukunft gehandelt wird, als innovatives Unternehmen und es ist in Wahrheit nur eine leere Hülle gewesen? Mit Betrug und wer hat da eigentlich alles mitgemischt bis in die Politik hinein? Da fängt für mich der Wirtschaftsjournalismus an. Unser Ansatzpunkt ist einmal die Kritik an dem, die Kritik an den Mächtigen, an den wirtschaftlich Mächtigen. Ich wehre mich so ein bisschen jetzt dagegen, so ein Ranking der Guten zu machen oder sowas, ja. Weil wir da natürlich auch immer Gefahr laufen, nicht hinter diese Fassade zu kommen von Greenwashing und anderen Effekten. Unser Job ist es, Kritik zu üben. Und das machen wir, glaube ich, auch. Deswegen jetzt ein Ranking zu machen mit den 10 ökologischsten Unternehmen, das fände ich schwierig. Weil wenn wir auf Platz 2 jemanden haben und dann selbst hinterher herausfinden, irgendwie, oh, das war alles nur Fassade, würde ich mich unwohl mitfühlen.
Aber der Fall Wirecard ist ja aber auch ein Paradebeispiel, Herr Brauk, dafür, dass vor allem deutsche Journalisten lange Zeit gar nicht wirklich nachrecherchiert haben. Also es wurde gesagt, ja, der tolle Neueinsteiger in der Börse, ganz erfolgreich. Und man hat sich ja sogar dagegen gewehrt, als in Großbritannien ein Journalist angefangen hat zu recherchieren und ist dem erstmal gar nicht nachgegangen, sondern hat ihn ja sogar, ich will nicht sagen gemobbt, aber hat ihm ja unterstellt, dass er möglicherweise in falscher Absicht handelt.
Das ist wahr. Also erstmal ist es für mich ein Beispiel dafür, sage ich mal, dass der Wirtschaftsjournalismus funktioniert, weil es ja Journalisten waren, oder ein Team von FT-Kollegen, die das hauptsächlich aufgedeckt haben.
FT ist die Financial Times.
Wir haben im Spiegel Wirecard immer kritisch gesehen, allerdings haben wir auch nicht dieses Ausmaß geahnt und haben das auch von, sagen wir mal, halb von außen beobachtet, wie die FT, sage ich mal, diese riesigen Vorwürfe macht und Wirecard sich dagegen wehrt und man sich sagt, einer von beiden muss ja lügen. Und wir uns auch nicht vorstellen konnten, dass die FT das ohne eine gute Recherchegrundlage gemacht hat. Aber da ist wirklich ein Versagen natürlich der Aufsichtsbehörden eklatant. Es gab allerdings auch einzeldeutsche Journalisten, das will ich auch zugestehen, da haben die völlig recht, die stärker versucht haben, den Standort zu verteidigen.
Ja, und auch die Größe, oder? Man hatte schon ein bisschen das Gefühl, too big to fail ist man dann ja irgendwann schon. Wenn man so ein gewisses Level erreicht hat, ist man erstmal jenseits von Gut und Böse und von aller Kritik.
Ja klar, die Story, sag ich mal, diese Story, da haben Sie, das ist ja ein Punkt, es ist aber so eklatant, da hat der Stache ja auch einen Punkt. Der Fall Wirecard zeigt ja, dass diese Sehnsucht danach, bei dem ganz großen Spiel mitzuspielen, auch am Standort und auch von einzelnen Journalisten mitzuspielen, zu sagen, da haben wir dieses riesige Wirecard, was für eine tolle Story, was haben die für ein Geld verdient, das ist ja großartig und endlich auch mal sind wir Deutschen auch dabei. Das hat eine riesige Rolle gespielt, nicht dahinter zu gucken, in der Politik und auch in manchen Bereichen des Wirtschaftsjournalismus. Das würde ich gar nicht abstreiten wollen. Die Kollegen, die es bei uns recherchiert haben, haben es kritischer gesehen. Bin ich auch sehr froh drüber, ehrlich gesagt, auch im Nachhinein, dass sie da auch mal hinterher gewesen sind, hatten allerdings auch nicht den Einblick, den die FT hatte und die Informanten. Also das war die FT alleine, die wirklich diesen tiefen Einblick hatte und dem nachgegangen ist und wie denen auch von den Aufsichtsbehörden mitgespielt wurde von den Deutschen, ist natürlich ein Skandal.
Ich würde noch mal gerne auf das zurückkommen, was Sie als Greenwashing bezeichnet haben, Herr Brauk. Also Greenwashing heißt ja, dass Unternehmen sich einen grünen Anstrich geben, der aber, wenn man mal nachfragt, sich als nicht so grün herausstellt. Herr Stache, ich finde ja Ihren Ansatz total sympathisch, dass man das Gemeinwohl in den Mittelpunkt der Berichterstattung stellt. Ich frage mich nur gerade, jenseits dieser Positiv-Rankings, wie das funktionieren kann. Das ist ja so ein bisschen, ja, wie man die Diskussion hat, auch beim sogenannten konstruktiven Journalismus, also einem Journalismus, der Lösungen anbietet, statt Probleme erstmal nur zu kritisieren, dass ich mich frage, wo ist denn die Lösung? Ja, also eine Lösung ist ja eine komplexe Angelegenheit, die ja vielleicht nicht unbedingt von Journalisten vorgenommen werden kann. Wie sehen Sie das? Wie wäre Ihr praktischer Ansatz?
Journalisten und Journalistinnen haben die Aufgabe, eben ein Korrektiv zu sein, die sogenannte vierte Gewalt als Korrektiv und eben solche Dinge auch aufzuzeigen und in Kontext zu setzen mit diesen Erfolgs- oder Reichtumswerten, die wir dann da immer rauspusten.
Kein Widerspruch, würde ich Ihnen sofort zustimmen.
Dann würde ich gerne auch fragen, Herr Brauk, ist es denn so, dass Sie das mal in einem Ihrer Artikel geschrieben haben? Beispielsweise, ich hatte mal geschaut, in Ihren letzten Artikeln ging es sehr viel um die Geschichten von den reichen Kindern und von der Deutschland AG, wie Sie das so schön geschrieben haben. Hatten Sie da irgendwie auch das Gefühl, dass die das Richtige tun, also das, was etwas für die Gemeinschaft ist, oder ist das auch eine Zurschaustellung dieses Reichtums eigentlich?
Den Text habe ich noch mitgeschrieben, aber ich erinnere mich noch gut an die Recherche. Und es gibt Reiche, die einfach ihren Reichtum genießen wollen und verprassen wollen oder geerbt haben und ihren Spaß haben wollen. Es gibt aber auch einige darunter, die sehr, sehr nachdenklich sind, gerade in der jüngeren Generation. Also die wirklich auch, in dem Beispiel, in dem Titel hatten wir ja auch Tarek Müller, den Gründer von About You, also einem der wenigen deutschen Einhörner, also wirklich so eine... Auch eine klassische Erfolgsstory von jemandem, der ein Unternehmen sehr, sehr hochgezogen hat und das eine Milliardenbewertung hat, also eine Tech-Erfolgsgeschichte, aber der über genau diese Fragen, die Sie auch ansprechen, von Reichtum, von Verantwortung, von Steuern zahlen, sehr genau nachdenkt. Und das hat mich schon beeindruckt, ja, weil er auch diesen Punkt macht, zum Beispiel zu sagen, mein Geld nützt mir überhaupt nichts, keinem Reichen nützt sein Geld, was, wenn er in einem Land lebt, wo er sein Kind auf dem Spielplatz bewachen lassen muss, sondern er möchte auch in einem Land leben, wo er sich sicher fühlen kann. Und das kann er nur in einem Land, in dem es gerecht und sozial zugeht und im weiteren Sinne dann jetzt nicht in dem Beispiel, aber sonst auch ökologisch gerecht. Und man findet beides. Man findet wirklich beides. Man findet die Abziehbilder, sage ich mal, von Wall Street, Michael Douglas. Und man findet sehr, sehr nachdenkliche, gerade bei Jüngeren, über die man über diese Fragen diskutieren kann. Und die finde ich natürlich persönlich viel, viel spannender, ist ja klar.
Aber das würde ja auch im Umkehrschluss bedeuten, Herr Brauk, dass sich quasi die Gesellschaft ja schon ändert und der Journalismus dann diese sich verändernden Werte dann auch verstärkt abbilden würde?
Selbstverständlich, natürlich. Also ich glaube, dass wir das abbilden, die Diskussion auch befördern und befördern wollen. Und wir einen immensen, da würde ich Herrn Stach ja auch überhaupt keinen Widerspruch machen, wir große Probleme haben, ökologischer Art, sozialer Art, Gerechtigkeitsfragen, globale Fragen, die sich jetzt stellen, in den nächsten Jahren stellen werden. Ich finde nur, dass auch die Wirtschaft, auch, sage ich mal, mächtige und reiche Unternehmen und Gründer eine Menge dazu beizutragen haben, diese Probleme zu lösen. Nicht alle, aber ich glaube, ohne sie wird das nicht funktionieren. Und wenn ich nur sage, ich schaue darauf, ob ein Unternehmer seine Steuern zahlt, so wichtig das ist, da bin ich ja sofort dafür, das ist ja ganz klar. Aber der eigentliche Beitrag ist ja, von diesen vielen Lösungen zu schaffen. Die werden ja nicht deswegen reich, weil sie irgendeinen Krempel erfinden, den keiner braucht, sondern sie werden ja, also Gründer jedenfalls, deswegen so vermögend und so reich, weil sie etwas schaffen, was es vorher noch nicht gab, was aber vielen Menschen etwas wert ist, eine Menge wert ist. Und das muss nicht irgendein TINF sein, sondern das können sehr, sehr, sehr wichtige Dinge sein.
Es gibt ja Nischentitel, die damit sogar sehr erfolgreich sind, sagen wir, eine neue Wirtschaft zu beschwören. Neue Wirtschaft mal in Anführungszeichen. Also die sagen mehr Gemeinwohl, also neues Denken, ökologischer, sozialer, enorm zum Beispiel wäre so eine Zeitschrift oder vielleicht auch teilweise Brand 1. Wäre denn so eine Linie auch für den Spiegel lohnenswert? Sie müssen sich ja am Kiosk und digital verkaufen. Da könnte ich mir ja schon vorstellen, dass zunächst, sagen wir mal, Berichte über Reiche und Berühmte besser klicken als die vielleicht etwas komplizierteren Geschichten über Unternehmer, die vielleicht Dinge produzieren wollen, die noch überhaupt nicht auf dem Markt sind.
Da muss ich Ihnen leider widersprechen. Gar nicht. Also wir haben also auch, wir machen oft im Sommer eine Serie mit dem Schwerpunktthema des Jahres oder was wir dafür halten jedenfalls. Jetzt hatten wir zuletzt Staat und Markt, die neue Stärke des Staates, auch nochmal in seinen Chancen und Widrigkeiten. Davor hatten wir auch genau eine über grüne Wirtschaft, über die Player da, über neue Ideen für Wirtschaften und das hat sehr gut funktioniert, also rein für die Leser. Also diese Dinge werden sehr stark abgefragt. Wir haben Titelgeschichten gemacht. Ich habe schon vor Jahren eine gemacht zum Thema Verzicht. Auch eine Frage, Titel gemacht darüber, was kommt nach dem Kapitalismus? Ist dann schwer zu beantworten. Aber das sind Dinge, die Leser sehr, sehr, sehr interessieren. Das sind Dinge, die Leser interessieren, merken wir, und auch nachhaltig interessieren und auch bei uns halten. Wenn wir diese Themen kontinuierlich behandeln, bekommen wir große Resonanz. Also das ist schon auf jeden Fall eine Frage, die wir bedienen müssen, die uns selbst interessiert, aber die wir jetzt nicht irgendwie so aus moralischen Gründen machen, weil wir denken, muss man auch machen, sondern weil es wirklich auch auf große Resonanz stößt.
Aber dann wäre das Problem, Herr Stache, das Sie aufgebracht haben, eigentlich damit ja schon gelöst, weil die Leute wollen es ja auch lesen. Da kann man doch eigentlich davon ausgehen, dass es dann quasi auch produziert wird, also der klassische Marktmechanismus.
Ich persönlich habe sowas noch nicht gelesen, also oder in dem vollumfänglichen Maße, wie ich das jetzt mir vorstellen würde, dass das eigentlich eine vollumfängliche Information für den Leser oder die Leserin wäre. Worüber wir auch noch sprechen müssen, und das haben Sie jetzt gerade, Herr Brauk, schon angesprochen, ist natürlich auch, als Medienunternehmen muss man natürlich auch wirtschaftlich arbeiten. Ich meine eben, dass es da natürlich auch um Anzeigen und um Geld einfach geht, was man bekommen muss. Auch um der Transparenz willen. Ich habe selbst 3 Jahre in der PR-Branche gearbeitet und habe das Medienspektakel eigentlich auch von der anderen Seite kennengelernt. Und natürlich sieht man dann, wie es auch schwierig wird für Medien, Inhalte zu verkaufen, wo alle gewöhnt sind, dass das gratis irgendwo im Netz rumwabert. Und dementsprechend verstehe ich diesen Punkt auch auf jeden Fall. Man würde ja vermutlich auch größere Unternehmen, die jetzt auch eine Marktmacht haben, verprellen, wenn man die jetzt nicht auf einmal auf so einem tollen Ranking mit dabei hat.
Ja, da haben Sie einerseits natürlich recht, dass es, glaube ich, bei vielen eine Rolle spielt. Ich würde mal sagen, für den Spiegel nicht, weil es für uns auch gar nicht funktioniert, weil das unsere Marke ist, dass das für uns keine Rolle spielen darf. Also wir haben auch schon Titelgeschichten gemacht, die manchen Industriezweigen sehr, sehr wenig gefallen haben, die auch Anzeigenkunden sind. Zum Beispiel über die Autoindustrie, also das Kartell, eine große Recherche darüber, wie die sich abgesprochen haben, was unsere Recherche, was eine Titelgeschichte war. Und das spielt in den Debatten im Haus niemals eine Rolle, ob da jemand seine Anzeigen storniert. Es darf bei uns auch keine Rolle spielen, weil dann wären wir nicht mehr der Spiegel. Und wenn es der größte Anzeigenkunde ist und der darauf seine Anzeigen storniert, dann ist das nicht schön, aber das stecken wir weg.
Ich finde Ihren Vorschlag, Herr Stache, eigentlich total sympathisch und bedenkenswert. Mir ist nur beim Überlegen über diesen Vorschlag eingefallen, dass ich mich frage, wer definiert denn eigentlich dann, was ist gut für die Gesellschaft? Sie möchten ja, dass das mehr berücksichtigt wird. Da weiß ich nicht, ob das nicht auch teilweise Moden unterliegt. Also da tue ich mir jetzt als Journalistin selber ein bisschen schwer, das vorzugeben oder auch für mich selber zu überlegen.
Das ist natürlich eine sehr gute Frage und ich denke, dass Sie als Journalistin und auch Sie, Herr Brauk, als Journalist da eine ganz große Rolle spielen und die Medien sind wahnsinnig wichtig für die Meinungsbildung. Ich denke, gesellschaftliche Werte bilden sich immer weiter und können auch Moden unterliegen, aber es ist immer der Konsens, den wir alle gemeinsam auch durch die Medienarbeit finden. Dementsprechend ist es ja auch so, dass wir einfach schauen müssen, was ist denn das Beste für die Gemeinschaft? Denn ich glaube, es kann nicht Ziel sein, dass man Individuen irgendwie zuspielt oder dass man dann sagt, na gut, jetzt wollen wir halt mal irgendwie die Waffenlobby wieder ein bisschen pushen oder sowas. Das kann ja nicht Ziel sein, sondern es soll ja dann eigentlich auch den schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft nützen. Und das, denke ich, also im humanistischsten Sinne, ist eigentlich das, ja, die Baseline, die wir bilden müssten für eine Wertefindung in der Gesellschaft.
Aber da würden schon die Arbeiter in der Rüstungsindustrie zum Beispiel widersprechen, die sich natürlich auch definieren über ihre Arbeitsplätze, die dann natürlich auch ihr Geld verdienen. Da ist man ja schon wieder in so einem Dilemma.
Ja, ich glaube, dann geht es eigentlich darum, dass man denen zuhört, also diese Problematik sich natürlich anhört, aber dann gemeinschaftlich Lösungen findet. Ich denke, es gibt ja wenigsten Menschen in Deutschland oder ein verschwindend geringer Prozentsatz arbeitet in der Waffenindustrie und dass die eben nicht anleitend sein sollen für unsere Wertebildung, ist, denke ich, auch klar, sondern es geht von den Kassierern und Kassiererinnen im Supermarkt über die Vorstände in den großen DAX-Unternehmen, dass man da gemeinschaftlich etwas definiert und das dann auch zur Prämisse macht.
Aber weil das gerade so schwierig ist, was Sie beschreiben, Herr Stache, finde ich es ja so wichtig, dass man Journalismus als das begreift, was hauptsächlich Fragen stellt. Also ich glaube, der Hauptjob, den wir haben, ist, wir verbreiten auch Meinung und kommentieren Dinge, aber ich glaube, die hauptsächliche Arbeit, die wir leisten, ist, Fragen zu stellen. Und zwar an jeden, an den wir Fragen haben. Das kann die Rüstungsindustrie sein, die kann die Fragen auch beantworten. Ja, wird sie Ihnen auch, wenn Sie ein Interview mit denen machen, werden die Ihnen sagen, warum Sie zur Friedenserhaltung unbedingt Waffen brauchen. Und dann kann sich der Leser selbst ein Urteil bilden. Deswegen glaube ich, dass genau dieser Ansatz letztlich wichtig ist, dass wir uns begreifen als diejenigen, die die kritischen Fragen stellen und dann der Leser oder der Hörer, die Hörerin, die Leserin das einordnen kann. Das ist, glaube ich, das viel Wichtigere. Also für einen Journalismus, der sehr stark, sage ich mal, ein bestimmtes Weltbild verbreiten will oder eine Botschaft vermitteln will, fände ich schwierig. Jeder hat das. Jeder hat seine bestimmten Vorstellungen von Gesellschaft, was er sich wünscht, was er nicht wünscht. Aber das Hauptinstrument des Journalisten, glaube ich, ist die Frage. Und dann kommt man auch besser dahin, diese Probleme zu umgehen, zu sagen, wer entscheidet jetzt eigentlich, welche Werte jetzt hier propagiert werden dürfen und welche nicht.
Dann greifen ja Ihre Fragen hinsichtlich dieses Erfolgs oder des Reichtums immer ein bisschen zu kurz, weil es geht dann immer nur, ach, wie ist wieder der Börsenkurs, der ist wieder ganz oben, ach, okay, dann schreiben wir, also oder ein vermeintlich ein Journalist, eine Journalistin schreibt das dann einfach. Natürlich sind auch diese Börsenwerte und dann die Runterrechnung auf monetäre oder auf Geld einfach Schätzungen. Aber diese kritischen Fragen sind ja genau das, was dann fehlen. Also wie ist jemand so reich geworden?
Genau, aber das wäre dann der Wirtschaftsjournalismus. Also nur hinzugucken, wie ist der Börsenkurs, ist ja noch kein Journalismus für mich. Ja, sondern die Frage ist, was bedeutet das? Oder kritische Fragen zu stellen. Kann das mit rechten Dingen zugehen? Ist das eigentlich gut? Wer zahlt den eigentlichen Preis? Das sind ja die Fragen, die dann im Endeffekt journalistisch sind. Nur zu gucken, wie ist der Börsenkurs und wer ist gerade oben, wer ist gerade unten, das ist ja noch keine Sache, wo die Arbeit wirklich anfängt. Sondern die Arbeit fängt genau da an, wo Sie die beschreiben.
Ich habe jetzt in dieser Diskussion, die wir hier geführt haben, so mitgenommen, auch wirklich da häufiger mal genauer hinzugucken oder sich auch immer wieder so die Frage zu stellen, was muss in so einen Bericht noch zusätzlich hinein, jenseits dessen, jenseits dieser Zahlen, die man wirklich so qualifizieren kann, die man quantifizieren kann, da vielleicht den Leuten ein bisschen mehr zu erklären. Ich würde aber mich schwer tun damit, jetzt Werte mit reinzunehmen, die ich für konstituierend für diese Gesellschaft halte. Also da wäre ich bei Herrn Brauk lieber Fragen stellen und das Publikum dann selbst entscheiden lassen. Herr Stache, könnten Sie damit was anfangen?
Auf jeden Fall. Bloß müssten diese Fragen dann auch gestellt werden und müssten dann auch so abgedruckt oder veröffentlicht werden. Und das sehe ich leider ein bisschen zu wenig. Also ich beispielsweise, wenn man sich jetzt andere Wirtschaftsmedien anguckt, dann sind da die 10 reichsten Menschen im Januar 2021 und dann reicht die Seite von Larry Page, also dem einen der Google-Gründer und so weiter und so fort. Und dann steht da ein kleiner Absatz, aber es steht eben nicht dabei, was dafür alles ja so drumherum noch mitgenommen wurde und damit passiert ist. Oder auch ein Mark Zuckerberg, der mit Facebook eben sehr viel, sehr reich geworden ist. Und dann wäre vielleicht auch noch die Frage interessant, wenn man solche Rankings aufstellt, also oder wenn Sie beide die lesen, was löst das in Ihnen aus?
Auf jeden Fall kein Neid, muss ich ehrlich zugeben. Ich wüsste gar nicht, was ich mir zu viel Geld anfangen sollte.
Ich finde es teilweise schon bizarr und faszinierend, wie viel Geld man in einem Leben anhäufen kann. Manche von diesen sind ja irgendwie mit sehr wenig gestartet und haben ein unfassbares Vermögen in sehr, sehr wenigen Jahren. Das ist ein Riesenthema und dem widmen wir uns auch, müssen uns auch stärker widmen, was das bedeutet, wenn so eine Ballung von Vermögen in so kurzer Zeit möglich ist, was das für Erosionen im Gesamtsystem auslöst. Und deswegen lese ich die immer sehr, sehr, sehr gerne. Und auch wenn man die Abstände sieht zwischen den US-Reichen und dann kommen irgendwann die Deutschen, merkt man aber auch, dass es unterschiedliche soziale Systeme sind und wir da in Deutschland noch einigermaßen fast glückliche, auf der glücklichen Seite sind.
Und sagt ja auch nochmal was über unsere Gesellschaft denen eben aus. Ja, vielen Dank, dass Sie mit mir diskutiert haben. Vielen Dank an unseren Hörer Matthias Stache, dass er uns heute seine Zeit geschenkt hat. Vielen Dank natürlich auch an Markus Brauk, Ressortleiter Wirtschaft beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Das war nach Redaktionsschluss heute mit Brigitte Beetz. Wenn Sie auch selber einmal dabei sein wollen, mit uns diskutieren wollen, dann schreiben Sie uns doch bitte an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nach Redaktionsschluss in einem Wort.